Domradio weltweit.
Podcast.
Wenn man der Universität Chicago glauben darf, dann begeben wir uns heute in die gottloseste Region der Welt. Denn nach einer Studie der US-amerikanischen Forscher gibt es keine Region auf diesem ganzen Planeten, wo die Menschen so wenig religiöse Bindung haben wie im Osten Deutschlands, dem Gebiet der ehemaligen DDR nämlich. Doch auch gegen diese Zahlen gibt es sie dort, die Christen, auch wenn sie nur einen verschwindend kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen. Aber wie sieht es dieses Leben dann eigentlich aus in der Diaspora? Genau darum wollen wir uns jetzt 2 Stunden lang kümmern. Das Christentum in Ostdeutschland. Eine Randerscheinung. Der Christenanteil ist unter 20% und der der Katholiken auch oft im Promillebereich. Und das im Lande Luthers. Sie hören Domradio weltweit. Wir sind heute genau da bei uns zu Hause und schauen uns die Situation der Christen dort an. Und da habe ich jetzt einen Experten im Studio, der nämlich tagelang dort unterwegs war. Renato Schlegelmilch war im Osten Deutschlands unterwegs. Hallo Renato.
Grüß dich.
Bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist das Christentum im Osten tot?
Das würde ich auf keinen Fall so sagen, denn die Christen, die an ihrem Glauben hängen, die tun das da umso mehr, als es vielleicht hier bei uns im Rheinland oder auch in Bayern ist, weil es halt nicht so was von Grunde aus Vorgegebenes ist. Also du hast 70-80% der Gesellschaft, die überhaupt nicht kirchlich geprägt ist, die jungen Kinder sind nicht getauft. Und wenn man dann aber sich in den Kirchgemeinden umguckt, dann sieht man halt Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, ja, ich möchte evangelisch, ja, ich möchte katholisch werden. Und das merkt man halt auch in jedem Gespräch, dass die Leute einfach überzeugt sind von dem, was sie machen.
Spielt denn dann das Christentum, sagen wir mal, in der Gesamtgesellschaft, auch in der Öffentlichkeit überhaupt noch irgendeine Rolle?
Das finde ich ganz interessant, weil die Rolle doch größer ist, als ich es vorher erwartet hätte. Als erstes ist natürlich klar, wenn du in die Städte reinkommst, hast du überall Kirchtürme. Ist klar, hast du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Regionen, weil es halt durch die Reformation, Geburtsland der Reformation vorgeprägt ist. Aber interessanterweise, wenn du dich mal so in den gesellschaftlichen Führungsschichten umschaust, obwohl es prozentual so wenig ist, findest du da sehr viele Protestanten und Katholiken.
Wie kommt das?
Ich erkläre es mir teilweise dadurch, dass es halt so ein bisschen das Bildungsbürgertum ist, was dann noch oder wieder kirchlich geprägt oder gebunden ist. Aber guck dir an, die Ministerpräsidenten der mitteldeutschen Bundesländer, Stanislaw Tillich gerade zurückgetreten, katholischer Sorge.
Oder Rainer Haseloff zum Beispiel.
Haseloff, genau, war aktiv auf dem Katholiken, nein, auf dem Kirchentag jetzt in Berlin und Wittenberg. Thüringen, genau das Gleiche. Dieter Althaus, der letzte Ministerpräsident, war auch überzeugter Katholik. Und das in einem Bundesland, wo auch die katholische Kirche so eine ganz geringe, kleine Rolle spielt. Und das geht dann auch weiter. Das geht zu den Polizeichefs in Leipzig, das geht zum Chef vom Gewandhausorchester. Alles das, die Leute, die Positionen in der Gesellschaft haben, findest du, die Einfluss haben, die findest du oft mit kirchlichem Background.
Kann man denn dann vielleicht feststellen, dass sich auch in gewisser Weise dann eine soziale Spaltung auch in den Gemeinden dann feststellen lässt?
Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also ich war unter anderem in der Propsteikirche in Leipzig. Das ist ja der größte Kirchenneubau seit der Wende in ganz Deutschland. Da sagt der Pfarrer der Kirche, Propst Giele, sagt, dass es so ist, dass er hofft, dass es nicht so ist, weil er sagt, Gemeinde, kirchliche Gemeinde muss immer auch ein Abbild der Gesellschaft sein. Das heißt, er hofft auch darauf, dass er AfD-Wähler zum Beispiel in seiner Kirche hat. Er gibt aber auf der anderen Seite auch zu bedenken, auch wenn es ein Abbild der Gesellschaft sein soll, ist es nie zu 100% der Fall. Also er geht davon aus, dass er diese AfD-Wählerschichten in der Kirche hat. Er ist sich aber auch sicher darüber, dass es ein geringerer Prozentsatz ist, als es sonst in der Gesellschaft sein sollte.
Jetzt hatten wir kurz nach der Wiedervereinigung ja einen großen Wegzug aus Ostdeutschland. Jetzt schon seit mehreren Jahren vor allem ein Zuzug von jungen Menschen. Schlägt sich auch das in den Gemeinden nieder?
Das kannst du definitiv sagen. Also viele Gemeinden sagen, dass sie zu einem großen Teil von Zugezogenen ausgemacht werden. Leute, die ihre neue christliche Identität in den neuen Bundesländern suchen. Die Leute, die wirklich die Älteren, diese überzeugten DDR-Katholiken oder Protestanten sind, die spielen tatsächlich wahrscheinlich auch aufgrund des Alters eine immer geringer werdende Rolle. Du hast so ein bisschen so eine Lücke in den Gesellschaften. Du hast einerseits wirklich diese alten, überzeugten Widerstandskämpfer und du hast auf der anderen Seite die jungen Familien, die hinzukommen, die natürlich auch nicht bloß zugezogen sind. Also es gibt auch eine hohe Zahl an Taufen. Also in Leipzig zum Beispiel, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt jedes Jahr in der Osternacht auch einen Gottesdienst, wo so um die 10, 20, 30 Leute getauft werden, was jetzt nicht wirklich viel ist. Aber wenn du überlegst, dass das schon seit knapp 30 Jahren so ist und das nur in dieser einen Stadt so ist, dann merkst du halt wirklich, dass da was zurückkommt. Ich finde den schönsten Satz, den ich gehört habe, der kommt wieder vom Propst aus Leipzig, der sagt, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und deswegen kann man da vollkommen unvoreingenommen rangehen.
Ist es dann aber nicht so, ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt sagen, okay, Menschen, die sich neu dem Glauben zuwenden, aber auch viele, die wirklich sozusagen zugezogene Katholiken bilden, die dann nicht in diesen in so einer Stadtgesellschaft beispielsweise wie Leipzig ja auch so ja einen eigenen Zirkel, wie das ja zum Beispiel man das auch in den skandinavischen Ländern beobachten kann.
Ah ja, es sind halt wie gesagt einerseits die gesellschaftlichen Führungsschichten, die sich dadurch entwickeln. Man kann aber definitiv sagen, dass die Kirche nicht alle Gesellschaftsschichten erreicht. Das ist so. Das sagen auch die Kirchenvertreter selber. Man versucht dem ein bisschen entgegenzukommen, meinetwegen durch Caritas-Projekte, die dann in die großen Plattenbausiedlungen gehen, die dann wirklich versuchen, die Menschen zu erreichen, an die sie nicht mehr rankommen. Oder zum Beispiel, ich war in der Lausitz in Bautzen, da gibt es einen Pastoralbus, der dafür da ist, dass der über die Dörfer fährt, wo die Leute keinen sozialen Anschluss mehr haben, keine Buslinien, keine Supermärkte mehr gibt und mit denen redet und denen auch Essen vorbeibringt zum Beispiel, Kartoffelsäcke und sowas. Aber da muss man definitiv sagen, dass es auch da so ist, die Kartoffelsäcke, die gebracht werden, sind den Leuten wichtiger als die Gespräche über Gott und den Glauben. Also man versucht, an die Menschen ranzukommen, wo die kirchliche Bindung nicht mehr da ist. Klappen tut's so zur Hälfte, würde ich mal sagen.
Ein Stück kirchlicher Normalität, kirchlichen Alltags, würde ich mal sagen, ist ja auch beispielsweise das Klosterleben, das es ja selbst in sehr protestantischen Regionen überall auf der Welt gibt. Und da gibt es ja jetzt ein ganz großes, interessantes neues Projekt, nämlich in Neuzelle, ein Kloster, das, wie ich meine, zur Reformation aufgelöst wurde und jetzt wiederbelebt wird. Wie sind da die Hintergründe?
Nicht zur Reformation, aber so, also vor 200 Jahren. Man kann sagen, ich finde es total spannend. Also vor 200 Jahren, das ist ein Zisterzienserkloster im Südosten von Brandenburg, direkt an der polnischen Grenze. Und nach der Reformation ist das zurückgegangen und vor 200 Jahren sind die letzten Mönche dort abgehauen. Was macht man so mit so einem Ort? Das sieht man, was man auch mit anderen verlassenen Klöstern macht. Es wird eine Kulturstätte draus. Also da ist ein Museum drin, im Nachbargebäude ist eine Brauerei, die das Bier der Schwarze Abt brauen. Das heißt, es gehört schon so ein bisschen zur Identität des Ortes, dass dieses Kloster da ist. Aber seit dem frühen 19. Jahrhundert gibt es einfach nicht mehr die Mönche. Und da ist dann der Bischof von Görlitz, der zuständige Bischof Wolfgang Ipold, gekommen und hat gesagt, wir wollen wieder eine christliche Präsenz, eine wahrhaft christliche Präsenz und beginnt jetzt in diesem Kloster Neuzelle Mönche zu importieren. Es sind die ersten 4 Mönche seit ein paar Wochen da. Die kommen aus dem Kloster Heiligenkreuz in Österreich. Und das ist total spannend. Also ich habe die besucht, weil das halt im Moment alles sehr, sehr improvisiert ist und von beiden Seiten so ein Herantasten ist. Also die ganzen Klostergebäude können sie natürlich nicht einziehen, weil...
Die anderweitig benutzt
richtig.
Werden.
Und das heißt, die wohnen jetzt im Pfarrhaus drin, auf engstem Raum mit dem Pfarrer der Gemeinde. Und bei 4 Mönchen kriegst du das noch hin, aber die wollen halt sich immer weiter erweitern. Der 5. hat sich auch schon angemeldet. Und das ist halt total spannend, weil es halt, wie gesagt, so ein Herantasten ist. Auf der einen Seite hat die Stadtbevölkerung so ein bisschen Vorbehalte gegenüber den Mönchen, weil die Betreiber der Museen nicht wissen, wollen die jetzt ihre Gebäude zurückhaben, weil der Betreiber der Brauerei die gleichen Ängste hat. Aber auf der anderen Seite merkst du halt auch, dass die das total als Werbezweck fast schon nehmen. Das ist ja super für eine Klosterbrauerei, wenn die
wenn
jetzt eigene... Richtig, genau, die dann auch das eigene Bier trinken. Und es ist halt alles so im Aufbau, im Anfangs-, im Herantaststadium. Und da soll noch einiges passieren. Es soll sogar sein, dass im Endeffekt aus diesen 4 Mönchen dann eine eigene Abtei wird. Dafür brauchen sie aber noch einiges mehr. Und das befindet sich gerade wirklich so in diesem Aufbauprozess.
Über diese vielen Aufbau- und Wiederaufbauprozesse werden wir in den nächsten 2 Stunden sprechen. Renato Schlegelmilch war für das Domradio im Osten Deutschlands in der katholischen Diaspora unterwegs. Vielen herzlichen Dank bis hierher.
Sehr gerne.
Domradio weltweit.
Die Zahl der Katholiken schwankt ja in Deutschland von Region zu Region. Es gibt tiefkatholische Regionen, eher evangelisch geprägte Regionen. Alles ist dabei. Deswegen sind die Zahlen auch sehr unterschiedlich. Ich habe mal ein paar herausgesucht. In Köln sind 35% der Menschen katholisch. In München sind es 32. Aber in Leipzig sind es 4 und in Gera nur 2% der Menschen. Also verschwindend gering, vor allem die Zahlen der Katholiken in Ostdeutschland. Unser Thema jetzt in Domradio weltweit. Die Menschen dort in der ehemaligen DDR hinter den einstelligen Prozentzahlen meinen es dafür umso ernster, sagt Dekan Klaus Streiter aus Gera.
Wer hier katholisch ist und zur Gemeinde gehört, hat auch ein Interesse, dass die Gemeinde bestehen bleibt, besuchen auch die Gottesdienste recht gut. Ja, der Zusammenhalt ist besser und geht Gott sei Dank auch weiter.
Das merkt man unter anderem auch daran, dass das Gemeindeleben nicht nur auf den Pfarrer und den Gottesdienst fixiert ist. Die Laien organisieren sich selber, in Bibelgruppen zum Beispiel, in Gemeinschaften und Organisationen. Für Dekan Streiter ist das der Kern des Glaubenslebens rund um Gera.
Wir haben eine ganze Reihe Kreise, die existieren auch ohne mich. Aber wenn ich dann mal sage, jetzt ist zum Beispiel, machen wir nächste Woche, machen wir Kirchenputz und Gelände in Ordnung, dann kriege ich diese Kreise dazu, dass die kommen. Und sonst machen die ihr Zeugs.
Das kann alles aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kirche ein Exot in der Gesellschaft von Thüringen ist und auch bleibt. Für die große Mehrheit der Menschen dort spielt der Glaube im Leben überhaupt keine Rolle. Das kann aber auch Vorteile haben. So sind nämlich die Menschen auch nicht groß negativ geprägt, also haben keine persönlichen schlechten Erfahrungen mit der Kirche. Das merkt Dekan Streiter besonders im Unterschied zu den Zugezogenen aus dem Westen.
Die haben eine Vorstellung, was Kirche ist und was es sein könnte. Währenddem Menschen hier über 25 Jahre von Kirche nichts mehr gelernt haben, wenn sie sich nicht selber interessiert haben. Dann sagen sie, ah, da ist eine Kirche, können wir da reingehen? Ich merke es dann bei Schulklassen, die eine Kirche besichtigen. Da gibt es also von den Altkommunisten, in Anführungsstrichen, Eltern, das ist auch schon eine nachfolgende Generation, die sagen, mein Kind geht in keine Kirche. Dann müsste das Kind, sind meistens ein oder zwei, beaufsichtigt werden. Es geht nicht rein.
Probleme wie den Priestermangel gibt es dabei natürlich im Osten genauso wie in einigen Regionen des Westens. Der Unterschied ist, dass die Menschen dort schon länger daran gewöhnt sind und eben durch das Engagement der Laien Auswege dafür gefunden haben. Das ist besonders wichtig auch für Dekan Streiter.
Kirche hängt nicht so sehr von den Priestern und Pfarrern ab. Die Kirche, die Gemeinde hat in sich den Wert und es muss Verantwortlichkeiten in der Gemeinde geben. Ich denke, da müssen wir uns als Bistümer, als gesamtdeutsche Kirche umstellen. Und der Pfarrer hat seine Aufgabe in der Seelsorge dieser Gemeinden. Aber das Erhalt der Gemeinde und das, was Gemeinde leben will und nach außen auch lebt, das ist nicht so sehr unsere Aufgabe.
Dekan Klaus Streiter aus Gera über das Glaubensleben der wenigen Christen und vor allem der wenigen Katholiken in Ostdeutschland. Unser Thema heute bei Domradio weltweit. Wir sind im Osten Deutschlands unterwegs und damit in der katholischen Diaspora. War die Region in früheren Jahrhunderten eine Hochburg des Protestantismus, fühlen sich heute etwa 3/4 aller Ostdeutschen keiner Religion zugehörig. Katholiken laufen dort nur unter ferner Liefen. Für diese katholischen Gläubigen vor Ort ist das eine große Herausforderung. Aber um sie kümmert sich das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Und dessen Generalsekretär ist Monsignore Georg Austen. Herr Austen, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Sie haben Ihren Sitz ja in Paderborn, also denkbar weit weg von der Diaspora. Wo liegt denn da der Unterschied? Wie ist denn katholisch sein in Paderborn zum Beispiel anders als etwa in Magdeburg?
Ja, zum einen muss man bedenken, dass das Bonifatiuswerk ja von engagierten Laien und Priestern gegründet wurde, 1849 in Regensburg. Und wir haben den Sitz der Zentrale hier als Hilfswerk für den Glauben und eben der Solidarität mit Glaubensbrüdern und Schwestern, die in einer Minderheitensituation leben. Und wir können schon sagen, dass es hier in Paderborn so ist, dass hier in guter Tradition auch der katholische Glaube feste Wurzeln hat in allen Veränderungen, die es natürlich auch hier gibt. Aber dass, wenn ich nach Magdeburg, nach Görlitz, nach Berlin oder nach Erfurt gehe, dass dort die Katholiken in einer extremen Minderheitensituation leben, also sprich in der Diaspora, in der Vereinzelung. Das heißt, oftmals große, weite Wege in Kauf nehmen müssen, materiell auch Unterstützung brauchen, aber auf der anderen Seite auch erleben, dass die Vereinzelung im Glauben nochmal dort viel extremer zu spüren ist.
Wirkt sich das denn auf sozusagen auf den Glauben der Menschen dort auf? Also gehen die da anders mit ihrem Glauben um, zum Beispiel defensiver vielleicht?
Ich glaube, da muss man sehr deutlich auch sehen, dass diese Frage des Glaubens oder auch was die Frage nach Gott angeht, dort das dazu geführt hat, dass es sehr entchristlichte Gegenden gibt. Und wer stellt sich auch die Frage nach Gott, wenn es mir gut geht, wenn Gott in meinem Leben keine Rolle spielt und ich auch keine Beziehung oder Erfahrung auch mit der Kirche habe? Diese Erfahrung der Gottesbeziehung, einer tiefen Überzeugung, dass Gott in meinem Leben eine Rolle hat und dass mich der Glaube auch trägt und prägt, das betrifft uns ja in ganz Deutschland, aber eben dort nochmal in einer wesentlich tieferen Erfahrung, wo auch oftmals der Glaube oder die Frage nach Gott nicht ankommt bei den Menschen. Das erleben wir ja nicht nur in den ostdeutschen Regionen, die mit zu den entchristlichsten der Welt gehört. Es gibt dort auch eine Reihe von Menschen, die auf der Suche sind, da bin ich überzeugt von, die ja nicht gottlos sind. Aber die Herausforderung ist eben, wie begegnende Menschen, die sich vom Glauben und Kirche entfremdet haben, wie können wir denen auch die Botschaft des Evangeliums nahebringen, sie zu verstehen und überhaupt die Inhalte des Glaubens und der christlichen Botschaft, damit es überhaupt Berührungspunkte in ihrem Leben gibt, die dann auch irgendwann dazu führen können, was bedeutet mir dann oder kann mir auch kirchliche Gemeinschaft bedeuten.
Jetzt hat Ostdeutschland ja 40 Jahre DDR hinter sich, in denen der Staat Religion bestenfalls ignoriert hat, oft aber auch aktiv bekämpft hat. Dieses Erbe der DDR, spürt man das dort noch?
Ja, natürlich. Und es hat ja nicht nur die Zeit der DDR hinter sich, der Sozialismus, wo man versucht hat, auch den Glauben und zu eliminieren oder wer sich als Christ oder Christin bekannt hat, auch mit Repressalien auch zu versehen. Es gab ja vorher auch die Zeit des Nationalsozialismus und immer waren gerade die Menschen dort sehr stark herausgefordert in der Diaspora, wenn sie sich zu ihrem Glauben bekannt haben, da auch Zeugnis zu geben, oftmals unter großen Mühen und Anstrengungen. Und diese Diaspora-Situation vervielfältigt sich heute noch einmal, wenn ich heute auch in Situationen nach der sogenannten Wende auch mich entscheiden kann, aber trotzdem erlebe, dass ich auch in ökumenischer Hinsicht oft vereinzelt als Christ lebe. Und diese Spuren, die sind noch mit wach, aber die jüngere Generation, dort ist ja auch die Frage, wie bekomme ich denn einen Bezug auch zu den Inhalten des Glaubens und zur Kirche, wenn ich es vielleicht niemals kennengelernt habe oder wenn ich es auch nicht an mich heran habe kommen lassen. Und dieser Situation stellen wir uns und müssen wir uns auch stellen in all den Fragen, die uns heute auch in Deutschland, aber auch im Kontext von Europa bewegen.
Wie sieht denn dann die Arbeit des Bonifatiuswerks dort ganz konkret aus?
Wir sind ein Hilfswerk sozusagen von der Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir unterstützen Projekte in einzelnen Regionen, in Bereichen der Bauhilfe, wenn es darum geht, Kirchen, Klöster zu bauen in der Vergangenheit oder auch Gemeindezentren oder auch jetzt in Umstrukturierungen, wie kann man auch manche Gebäude umnutzen. Wir unterstützen da sehr stark auch die Verkehrshilfe, die Bonifatius-Busse, die eben helfen, auch große Entfernungen zu überbrücken. Etwa 600 fahren davon in Deutschland. Und diese Situation führt auch dazu, Glaubensgemeinschaft zu erleben für junge und für alte Menschen. Wir helfen sehr stark auch im Bereich der Katechese, sei es, wenn es darum geht, auch die Kindergärten zu unterstützen in Ostdeutschland, aber genauso auch die religiösen Kinderwochen, wo man Glaubensgemeinschaft erfährt für junge Leute, aber eben auch in sozial-karitativen Projekten, von Straßenkinderprojekten bis hin auch zu Hospizdiensten. Etwa 800 unterstützen wir dort in diesem Feld und etwa 100 Bauprojekte, die vom Bonifatiuswerk durch das Hilfswerk in den verschiedenen Regionen unterstützt werden.
Glauben Sie denn, dass sozusagen auch durch Ihre Arbeit, aber auch durch die Bevölkerungsentwicklung dort, dass es dann irgendwann vielleicht auch in, sagen wir mal, religiös-konfessioneller Hinsicht eine Wiedervereinigung gibt? Also dass sich die Verhältnisse dort, denen, die wir sozusagen im Westen Deutschlands haben, angleichen werden?
Ich glaube, dass wir auch im Westen Deutschlands immer mehr auch in eine Diaspora-Situation kommen. Sei es in eine zahlenmäßige Diaspora-Situation, wo ich in der Vereinzelung lebe. Aber ich glaube, wir sind auch schon längst in einer emotionalen oder in einer Glaubensdiaspora. Wer hier auch seinen Glauben lebt und praktiziert, dass er sich auch manchmal in katholisch geprägten Regionen allein vorkommt, wenn Sie sich vorstellen, dass auch in der Region um Köln herum die Situation der Christen um 50% sind oder in München die Christen inzwischen unter 50% auch ausmachen. Aber was mich immer wieder beeindruckt, auch in den Diaspora-Regionen, dass wir oft sehr starke Persönlichkeiten haben, wo der Einzelne auch zählt. Wir unterstützen ja auch Personalstellen, die gerade in der Seelsorge den Menschen begegnen und auch sagen, was ist eigentlich heute notwendig in Seelsorge, in den Regionen, dass unsere Kirche ein Gesicht bekommt.
Sagt Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des katholischen Diaspora-Hilfswerks, dem Bonifatiuswerk. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Domradio weltweit.
Vor allem als Westdeutscher ein bisschen herablassend auf den Osten Deutschlands zu schauen, hat ja seit der Wiedervereinigung beinahe eine gewisse Tradition. Wir widmen uns Ostdeutschland hier in Domradio weltweit. Eine ganz neue Perspektive oder eine ganz neue Schärfe hat diese Diskussion seit der Bundestagswahl bekommen. Denn wenn wir im Moment über Ostdeutschland sprechen, kommen wir an diesem Thema nicht vorbei an der AfD. In Sachsen zum Beispiel haben die Rechtspopulisten die CDU bei der Bundestagswahl überholt und sind stärkste Kraft geworden. Und dabei regiert die CDU dort seit der Wiedervereinigung die ganze Zeit. Dieses Wahlergebnis hatte in politischer Hinsicht dort auch schon Folgen. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat vergangene Woche seinen Rücktritt erklärt. Aber wie verhalten sich die Kirchen dazu? Die Kirche, die ist sich da nicht so ganz sicher, wie sie mit diesem Phänomen umgehen soll. Beim Katholikentag 2016 in Leipzig wurden Vertreter der AfD noch bewusst nicht eingeladen. Ein Jahr später beim Evangelischen Kirchentag dann aber schon. Gregor Giele aus Leipzig setzt bei dieser ganzen Sache auf den Dialog. Giele ist Propst der Trinitatiskirche. Das ist Deutschlands größter Kirchenneubau seit der Wiedervereinigung. Giele sagt, er will die AfD-Anhänger als allererstes Mal verstehen können.
Verstehen heißt nicht akzeptieren, es aber nachvollziehen können. Wir stehen ja relativ ratlos auch vor dem Thema Wut, die bis in die Wahl hinein sich zum Ausdruck bringt. Wir haben diese Wut, die sich anscheinend über Jahre, Jahrzehnte angesammelt hat, nicht wachsen sehen. Wir haben sie nicht wahrgenommen. Das müssen wir zunächst einmal nachholen, im Wahrnehmen und nicht gleich urteilend, geschweige denn verurteilend einsteigen. Wir müssen erstmal Hausaufgaben nachholen.
Dabei sagt Giele aber auch, er geht davon aus, dass bei ihm sonntags im Gottesdienst auch AfD-Wähler sitzen. Er hofft das sogar, weil für ihn Kirche auch immer ein Abbild der Gesellschaft sein sollte. Die Kirche als Institution verurteilt die fremdenfeindlichen Standpunkte der AfD zwar, es gäbe aber anscheinend auch Christen, die das anders sehen, sagt er.
Es gibt also Christen, die ihre christliche Grundüberzeugung mit den Positionen der AfD in Deckung bringen können. Das ist mir persönlich unzugänglich, aber ich möchte mal hinhören, wie es diesen Menschen gelingt. Ich muss das würdigen, dass sie das in irgendeiner Art und Weise hinbekommen. Deswegen halte ich es für ganz unverzichtbar, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, auch Hinhörende sein sollten. Dieses Hinhören heißt ja nicht, dass man sofort die Position teilt.
Aber wenn es zum Reden kommt, ist schon mal viel für ihn getan. Etwas, das heute vielleicht leichter fällt als noch vor ein oder zwei Jahren, sagte er, als die Stimmung bei den Pegida-Protesten und den Anhängern der AfD auf allen Seiten noch ziemlich aufgeheizt war.
Ich glaube, jetzt hat sich das ein wenig beruhigt, was die Emotionen betrifft. Es hat sich durch das Wahlergebnis auch etabliert. Und etabliert heißt, man muss miteinander Kommunikation pflegen, Kommunikation suchen. Das ist vielleicht die günstigere Voraussetzung, unaufgeregt miteinander zu reden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für das Gespräch.
Gregor Giele, der Propst der Leipziger Propsteikirche St. Trinitatis, zur AfD in seiner Gemeinde und auch in der katholischen Kirche in Sachsen. Domradio weltweit ist hier. Heute zur Situation der Christen in Ostdeutschland. Ich saß mal in einem Regionalzug, der von Dresden aus Richtung Görlitz gefahren ist und er fuhr ganz normal seine Station, die paar Dörfer da in der Umgebung ab und jede der Stationen wurde ganz normal angesagt, doch zweimal. Nach Deutsch noch in einer mir vollkommen unverständlichen anderen Sprache. Später wurde mir das dann erklärt, dieser Zug fährt durch das Gebiet, wo die Sorben leben. Die Sorben, das ist eine anerkannte Minderheit von ca. 60.000 Menschen, die in der Lausitz lebt. Die gehört zu Sachsen und Brandenburg. Die Sorben sind eine anerkannte Minderheit in Deutschland. Sie sprechen ihre eigene Sprache, besagtes Sorbisch. Sie haben ihre eigene Flagge und auch ihre eigene Hymne. Doch auch der Glaube spielt für viele von ihnen eine besondere Rolle, hat Renato Schlegelmilch erfahren.
Meine Männer, ja, Handel Sünsch, ja, Buddel im Budeschine. Слушай, also наша веска слуша до будущина, то я вулки велко, где ж тен зверен сио, те заурир стея, моя своеба су ци джетчи, а жена, а мы по нас
Und jetzt nochmal auf Deutsch.
Mein Name ist Andreas Rentsch. Ich wohne in der Stadt Bautzen, Ortsteil Großwelka, wo auch der bekannte Saurierpark ist, der deutschlandweit bekannt ist. Meine Familie besteht aus drei Söhnen und Frau und mir.
Andreas Rentsch ist aktives Mitglied der sorbisch-katholischen Gemeinde St. Petri in Bautzen, einer der größten Orte des sorbischen Gebietes in der Lausitz. Hier gibt es sorbische Straßenschilder, sorbische Zeitungen und auch das katholische Pfarramt ist auf Deutsch und sorbisch beschildert.
Es wird in der Stadt an allen Straßennamen Schildern sorbisch. Es ist in allen Behörden sorbisch beschildert. Im Landkreis, zum Beispiel im Landratsamt, ist bei den Mitarbeitern, die Sorbisch sprechen, das Lindenblatt an der Türe mit der Flagge Sorbisch. Und ja, man spricht es, wo man jemanden trifft, wo man weiß, der ist Sorbe. Oder man wird auf Sorbisch angesprochen, weil man gekannt wird.
Auch bei Familie Rentsch zu Hause wird nur Sorbisch gesprochen. Einen wichtigen Teil der Identität machen die Sprache und die Tradition aus.
Es ist mir ganz wichtig, ich bin einfach Sorbe. Das steckt drinne.
Obwohl viele Sorben katholisch sind, kann man Sorbisch nicht mit katholisch gleichsetzen. Auch in dieser Volksgruppe gibt es Protestanten wie auch Atheisten. Die Sorben, die katholisch sind, sind es dann aber umso intensiver.
Aus meiner Sicht auf alle Fälle ist es ein aktiveres Leben. Und wenn man sich solche Wallfahrten wie Pfingstmontag in Rosenthal in Erinnerung ruft, wo dann Tausende von sorbischen Katholiken da sind, eigentlich sind die Dörfer leer.
Die leeren Dörfer bieten aber ein noch größeres Problem als nur fehlende sorbische Katholiken. Die Region ist aufgesplittert in viele Klein- und Kleinstgemeinden mit vielen älteren Leuten. Unterstützt werden diese durch ein neues Projekt der Gemeinde, den Pastoralbus, der von Ort zu Ort fährt und nicht nur Lebensmittel, sondern auch Gespräche anbietet.
Haben Sie heute auch Kartoffeln mit dabei?
Kartoffeln haben wir, ja.
Da würde ich
gerne 10 Kilo für 2,34 Euro.
Kerstin Schäfer ist auf Projektbasis angestellt. Ein Projekt, das vom Bonifatiuswerk gefördert wird.
Wir fahren früh um 9 los und haben 10 bis 12 Anlaufpunkte. Dort sind wir ungefähr eine halbe Stunde. Ja, und wir haben jetzt einen bestimmten Kreis von Leuten, die regelmäßig kommen. Manche kaufen ein. Die anderen, die kommen bloß zum Gespräch zu uns. Wir reden über alles, über Gott und die Welt.
Ein Projekt, das sich nicht nur an die Katholiken richtet. Wer reden will, bekommt ein Gespräch. Wer einen Sack Kartoffeln braucht, kann ihn beim Pastoralbus bestellen. Dieser niederschwellige Ansatz kommt gut an.
Was viel gekauft wird, den Neukircher Zwieback. Wir haben auch russisches Brot da. Das kaufen die Leute und die Dinkelchen, die sind eigentlich immer sehr gefragt. Wir haben Marmelade, wir haben Kaffee, Tee.
Für viele ist aber tatsächlich die Möglichkeit, Einkäufe zu bestellen, das Wichtigste am Pastoralbus. Wer einen Zettel ausfüllt, bekommt beim nächsten Besuch des Busses seinen bestellten Einkauf übergeben. In Orten, wo es keine Geschäfte mehr gibt, wo teilweise nicht mal mehr ein Bus hält, ist das ein wichtiger Dienst.
Also in den Dörfern selber gibt es keine Einkaufsmöglichkeit. Wenn, dann müssen sie jemanden haben, der sie in ein Geschäft in einen größeren Ort fährt. Ansonsten, es ist ja auch schwer, dann, wenn sie jetzt kein Auto haben. Manche haben bloß so ein Einkaufs-, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so ein Wagen, wo die dann manchmal einkaufen. Und wenn die dann so einen großen Sack Kartoffeln hier mitbringen sollen, da sind die wirklich froh, wenn wir das bis vor die Haustür bringen. Und vielleicht auch noch fürs Rein, wenn sie es wollen.
Angesetzt ist das Pilotprojekt bis Ende März. Dann läuft die erste Förderung des Bonifatiuswerks aus. Ein Anstoß zur Selbsthilfe soll es sein. Danach muss sich die Gemeinde eine eigene Finanzierung organisieren. Zum Teil funktioniert das bereits mit Ehrenamtlern. Komplett kostenfrei wird das Projekt allerdings trotzdem nicht funktionieren.
Wo wir regelmäßig hinfahren, die sagen immer, hoffentlich geht's weiter. Weil wir ja immer sagen, das ist bis März erstmal konzipiert. Die werden bestimmt traurig sein, wenn es zu Ende gehen würde.
Ein Projekt für die Diaspora. Der Pastoralbus der sorbischen Gemeinde St. Petri in Bautzen.
Domradio weltweit.
Heute zu den Katholiken in Ostdeutschland. Und Ostdeutschland sagt man ja manchmal so leichtfertig, obwohl das, was man als Ostdeutschland begreift, ja gar nicht alles so östlich ist, teilweise sogar sehr mittig oder sehr nördlich. Jetzt wollen wir aber tatsächlich mal ganz in den Osten gehen, nämlich nur 3 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, ganz im Süden Brandenburgs. Da liegt nämlich die Gemeinde Neuzelle. Gut 4000 Menschen leben da in 12 Ortsteilen und es gibt auch ein Kloster dort. Das Kloster Neuzelle ist seit Jahrhunderten ein Wallfahrtsort in der Region, gibt dann das eigene Bier, nur eben, es fehlen die Mönche. Die letzten haben vor ungefähr 200 Jahren die Klostermauern verlassen. Das soll sich jetzt aber ändern, jedenfalls wenn es nach dem Görlitzer Bischof Wolfgang Ipold geht. Der will hier jetzt wieder Ordensbrüder ansiedeln. Die ersten wurden jetzt sozusagen importiert, und zwar aus Österreich vom Kloster Heiligenkreuz. Seit einigen Wochen leben sie jetzt in Neuzelle und das Chorgebet gibt es auch schon, wenn es auch noch ein wenig zaghaft klingt.
Der Gesang der neuen Mönche in Neuzelle klingt noch etwas zaghaft. Sie stehen hoch über dem Eingang der reichlich dekorierten barocken Klosterkirche. Ein Bereich, der nur den Brüdern zugänglich ist und in dem sie auch keiner der Kirchenbesucher sehen kann. Zaghaft klingt es, weil es im Moment nur 4 Brüder sind, die hier seit Ende August leben. Die Vorhut, Zisterzienser aus dem Kloster Heiligenkreuz im Wienerwald. Die ersten Eindrücke der Brandenburger Provinz sind noch frisch. Pater Simeon Wester.
Naja, es ist natürlich schon so, dass die Fahrt hierhin über lange Strecken durch das Nichts geht. Ja, aber man kommt dann hier auf einmal in ein Kleinod hinein, das ab und zu durch Baulärm gestört wird, aber ansonsten doch wirklich eine Oase. Eine Oase ist sowohl, was die ganze Architektur angeht, aber auch einfach das ganze geistliche Flair. Und auch der Ort hier sieht ja anders aus als die Orte drumherum, einfach von der Architektur, von der Anlage her und so. Ne? Also das ist schon etwas sehr Schönes.
Eingesetzt werden die Brüder unter anderem für den Religionsunterricht an der naheliegenden Schule. Auch im Kindergarten sind sie gerne gesehen. Im Moment ist ein großer Teil der Arbeit allerdings organisatorisch. Die 4 Brüder aus Österreich, die übrigens alles deutsche Staatsbürger sind, wünschen sich, dass sie auf lange Sicht noch Gesellschaft bekommen. Am Ende des Prozesses soll die Außenstelle Neuzelle sogar zu einer eigenständigen Abtei werden. Der Weg dahin ist allerdings noch lang. Pater Simeon ist und bleibt zuversichtlich.
Wir gehen mit großer Hoffnung und mit großer Freude an unsere Aufgabe ran und spekulieren jetzt nicht, ob das nicht gelingen könnte. Das ist ja wie wenn man in eine Ehe geht mit der ersten Frage, ob das jetzt auch schief gehen kann.
Direkt zwischen einem See und Feldern gelegen, wirkt das Kloster idyllisch, sieht als Pilger- und Touristenort allerdings viele Gäste, die auch aus dem naheliegenden Polen kommen. Seit über 200 Jahren haben hier keine Mönche mehr gelebt. Männer in Ordenstracht sind also für die Einwohner in Neuzelle im Moment noch ungewohnt. Frater Aloysius Maria Zierl ist für den Haushalt zuständig. In der Stadt erlebt er so einiges.
Und da kam einmal beim Einkaufen eben ein Mann zu mir und sah mich im Habit und meinte dann nur, ja, er hält sich eher an Karl Marx, denn der hatte recht. Dann haben wir noch so ein bisschen geredet. Ich meinte dann, naja, so ganz erfolgreich war Karl Marx auch nicht. Aber dann eine andere, irgendwie sehr schöne Begegnung war auf dem Weg zum Chorgebet. Da ging ich hier über den Hof und dann ein kleines Mädchen hat mir nachgerufen, seid ihr Nonnen ohne Schleier? Da habe ich gesagt, ja, so ungefähr.
Solche Reaktionen sind auch nachvollziehbar. Die Katholiken sind in der Region mit wenigen Prozent eine verschwindend geringe Minderheit. Mönche werden da im Stadtbild erst recht nicht erwartet. Trotzdem, die Neuzeller gehen weitgehend offen mit den Brüdern um. Pater Simeon.
Als auch so im alltäglichen Umgang ist das größtenteils wirklich sehr freundlich und positiv. Also ja, einfach die Leute grüßen und es ist einfach schön, auch die Schüler, dass es hier und da auch jemand gibt, dem das nicht passt. Ist halt aber auch kein Spezifikum dieses Ortes, sondern das findet man überall, wo man so auftritt.
Ja. Die Idee, aus Neuzelle nach 200 Jahren wieder ein aktives Kloster zu machen, kommt vom Görlitzer Bischof Wolfgang Ipold. Er hat in der Anlage selbst, so wie viele Priester der ehemaligen DDR, einen Teil seiner Ausbildung absolviert. Der Ort Neuzelle liegt ihm also am Herzen.
Weil Neuzelle unser Wallfahrtsort ist. Es ist immer schon ein geistliches Zentrum unseres Bistums, ist eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg am stärksten. Und deswegen war es mir wichtig, dass dieser Ort auch innerlich und geistlich mit neuem Leben gefüllt wird. Wenn man hier mal eine Zeit lang gelebt hat und weiß, dass auch, ja, auch für viele Priester, die heute noch ihren Dienst tun in den Diözesen des Ostens Deutschlands, die sind ja hier gewesen und die verfolgen das auch mit großer Aufmerksamkeit.
Trotzdem gibt es Widerstand für das Projekt, unter anderem auch von der Stiftung, die das Kloster als Museum betreibt. Man muss sich nun auf eine neue Zusammenarbeit einstellen, teilweise mit Chancen, aber auch mit befürchteten Risiken. Bischof Ipold ist hier zuversichtlich, eine Einigung zu finden.
Ich würde mal das Wort Widerstand gar nicht verwenden, eher Unwissenheit, Fragen, Sorgen haben manche gehabt am Anfang. Was wird jetzt, wie wird das diesen Ort verändern? Ja, das verstehe ich aber auch. Das ist ja etwas Fremdes für die Menschen, die hier leben. In Brandenburg, wir sind nur 3% katholische Christen. Aber ich habe einen echten Widerstand eigentlich gar nicht erlebt, sondern immer große Offenheit, auch von Seiten der säkularen Medien, die sehr positiv immer berichtet haben über die letzten anderthalb Jahre, als die Idee dann doch Form angenommen hat. Da muss ich sagen, da habe ich selbst wenig dazu getan. Das haben die von sich von ganz allein getan.
Kritische Stimmen bleiben dann also der Einzelfall. Das sehen selbst die Ordensbrüder so. Sie sagen, selbst die Brandenburger, die nichts mit ihrer Präsenz anfangen können, bleiben freundlich und offen. Pater Simeon.
Ich glaube, das ist nicht mehr wesentlich anders als auch im Westen Deutschlands und in Österreich. Die Not, die Glaubensnot, der Glaubenshunger, der Hunger, eine Antwort auf die Sinnfrage zu bekommen, ist, glaube ich, überall mittlerweile so groß. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe hier geistliche Gespräche mit sogenannten Atheisten geführt, die wesentlich länger und tiefergehend waren als ja vielleicht in pastoralen Aufgaben, in denen ich anderorts eingesetzt war. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Fragen, die die Menschen haben, sind eigentlich überall die gleichen. Und ja, inwieweit sie sich jetzt Christen nennen oder Atheisten, wir wissen genau, wie viele Fassaden auch aufrechterhalten werden in diesem Bereich.
Im brandenburgischen Kloster Neuzelle sind das erste Mal seit 200 Jahren wieder Mönche zu Hause. Renato Schlegelmilch hat sie besucht. Domradio weltweit. Wir beschäftigen uns mit den Katholiken im Osten Deutschlands in der Diaspora. Und was Diaspora heißt, das weiß Alfred Hoffmann sehr gut, denn er ist Generalvikar des Bistums Görlitz, des kleinsten deutschen katholischen Bistums. Oft liegen dort zwischen den Katholiken lange Wege allein schon örtlich. Wie sich da Glauben managen lässt, darüber möchte ich jetzt mit ihm reden. Herr Hoffmann, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Wenn die Pfarren und mit ihnen die Gläubigen so groß sind wie in ihrem Bistum und die einzelnen Menschen dann so weit auseinanderleben, wie hält man die zusammen?
Also das Entscheidende für uns ist der Gottesdienst am Sonntag, die Heilige Messe. Und wir wissen ja vielleicht, dass wir prozentual mit gut 20% an der Spitze liegen. Und wenn man nicht zur Heiligen Messe kommt, dann verliert man sehr schnell auch den Kontakt zur Kirche.
Das heißt also, dieser Mittelpunkt am Sonntag ist dann auch etwas ausgebauter. Also gibt es dann danach noch irgendwelche organisierten Treffen zwischen den Gläubigen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist unterschiedlich. Auf jeden Fall bleiben die Leute häufig nach der Heiligen Messe draußen stehen. Das heißt, es gibt dann Gespräche im Anschluss an die Heilige Messe. Weil man kennt sich, man ist also nicht so anonym. Und da entstehen dann manchmal auch sogar neue Kontakte. Man sieht auch, weil wir nicht so viele sind, wenn neue Gesichter da sind. Nicht immer klappt das, aber manchmal traut sich jemand dann auch zu sagen, grüß Gott, Sie sind neu hier, sind Sie zu Besuch oder sind Sie zugezogen? Also dass auf diese Weise dann auch eine neue Gemeinschaft entstehen kann.
Wenn Sie haben es ja schon angedeutet, wenn man sozusagen dann mal längere Zeit, aus welchen Gründen man auch immer, mal nicht zum Gottesdienst kommen kann, ist dann da die Gefahr nicht auch schnell groß, dass man sozusagen dieser Gemeinschaft in gewisser Weise auch abhanden bekommt?
Also für diejenigen, die fest verwurzelt sind im Glauben, also sozusagen diejenigen, die jetzt schon jahrzehntelang hier in der Diaspora wohnen, ist die Gefahr nicht so groß. Größer ist es eher, wenn man hier zugezogen ist, noch nicht Wurzel gefasst hat und vielleicht früher aus einem volkskritischen Gebiet kam, wo man getragen wurde durch die Tradition, dass man hier dann eher dann den Anschluss verliert. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir auch die Zugezogenen mit ansprechen können.
Haben Sie denn da pastorale Mittel entwickelt, um halt auch diese Menschen mit reinzuholen?
Also wir haben jetzt nicht so diese sogenannten pastoralen Konzepte, die so große Bistümer so auf vielen Seiten Papier so schreiben. Wir sind ja, wie gesagt, ein ganz kleines Bistum mit weniger als 30.000 Katholiken, aber 9.400 Quadratkilometern, also größer als Köln zum Beispiel vom Gebiet her. Wir machen das also, wie gesagt, so mehr von Mensch zu Mensch, dass wir also versuchen darauf zu achten, dass wir einladend wirken, dass wir eine anziehende Kirche sind. Und das kann zum Beispiel, indem wir sagen, da gibt es einen Familienkreis oder da gibt es einen Seniorenkreis, dann gibt es auch Kinderkreise. Es wird dort dazu mit einladen und auch durch ehrenamtliche Tätigkeit. Bei uns läuft ganz viel ehrenamtlich, weil wir ja nicht das Geld haben so für hauptamtliche Anstellungen. Dann versuchen wir das ein oder andere, was in der Gemeinde gemacht wird, zu sagen, Sie können das und das, wollen Sie nicht mitmachen? Und schon ist man in einer Gemeinschaft drin, weil die Gruppe ja dann auch extra zusammenhält.
Ist das also dann auch in gewisser Weise ein Vorbild vielleicht auch für westdeutsche Bistümer, wo ja noch relativ viel auch über die Berufstätigkeit dann läuft?
Also ob es ein Vorbild ist, weiß ich nicht, weil das ja immer auch ein Zeichen ist, dass sozusagen, weil wir so klein sind, ein Mangel da ist. Aber wenn dort vielleicht die Realitäten so kommen sollten, dass das nicht hauptamtlich abgedeckt werden kann, warum nicht in Nordeuropa? Das weiß das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in Paderborn ja besonders gut, zu dem ich auch gehöre. Da sind ja noch viel weniger Leute, dort ist noch viel mehr ehrenamtlich. Da gibt es fast gar keine Hauptamtlichen. Und da leben die ganz gut damit, weil die dadurch auch sagen, wenn ich die Hand mit anpacke im wörtlichen Sinne, mich damit einbringe, dann habe ich auch mein Interesse am Gedeihen der Gemeinde.
Ich würde mit Ihnen gerne noch über ein anderes Thema reden, denn es gibt ja auch bei Ihnen, zu Ihrem Bistum gehört ja auch das Gebiet der Sorben. Eine der Liturgiesprachen ist ja sogar Obersorbisch. Welche Rolle spielt denn auch diese ethnische Vielfalt?
Also wir haben in unserem Bistum nur eine einzige Pfarrei, die deutsch-sorbisch ist. Das ist Wittichenau, die anderen sind im Bistum Dresden-Meißen. Und das sind ungefähr Hälfte Sorben und Hälfte Deutschen. Und dort gibt es jeden Sonntag auch eine heilige Messe in Sorbisch.
Also spielt das bei Ihnen jetzt keine so große Rolle?
Im Bistum nicht, aber in der Pfarrei ja. Dort achtet man darauf, dass beide Volksgruppen von der Sprache her ihre Traditionen einbringen.
Wenn Sie jetzt auch wirklich, sagen wir mal, ein relativ großes Gebiet sind, schaffen Sie es denn dann trotzdem sozusagen unter, wenn Sie auch sagen, Sie haben eine deutsch-sorbisch gemischte Pfarre, kriegen Sie es dann noch irgendwie auf die Reihe sozusagen, eine gemeinsame Identität vielleicht auch unter diesen Menschen zu stiften?
Also, die sorbische Identität, die geht ja also auch sagt in die anderen Pfarreien ins Dresden-Meißen hin. Aber da wir ja katholisch sind, verbinden wir uns sowieso über das Katholische. Und da ist eben, wie gesagt, auch besonders die Heilige Messe, also ein zentraler Punkt, wo wir nicht fragen, welche Sprache sprichst du, welche Nationalität bist du oder wo bist du geboren, sondern da sind wir einfach Gemeinde Christi.
Macht das auch einen großen Unterschied aus, beispielsweise, wenn Menschen jetzt zuziehen und ja auch ein ganz anderes Verständnis vielleicht von Glauben mitbringen? Lassen Sie sich so dann auch mehr auf die Gemeinschaft ein?
Also ich persönlich habe hier in Görlitz, als ich ja einige Jahre Pfarrer war, gute Erfahrungen gemacht. Da kamen welche aus Bayern zum Beispiel. Die haben mir gesagt, die haben dort durch die vielen Leute da nicht so privaten Kontakt gehabt. Die haben sich bei uns so angemeldet und dann haben sie auch eine Gruppe gefunden und da wurden sie auch im Glauben gestärkt. Also nicht etwa Glauben weniger, sondern sogar mehr, weil sie gemerkt haben, hier bin ich wichtig. Wenn ich fehle, dann ist sozusagen ein Fehlplatz. Und wenn zwei fehlen, fällt das schon auf, weil wir nicht so die Masse haben. Und da haben sie gemerkt, wie wichtig das ist, sich selber auch einzubringen in die Gemeinschaft.
Sagt Alfred Hoffmann. Er ist Generalvikar des Bistums Görlitz. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne.
Domradio weltweit.
Wir sind am Ende von Domradio weltweit und unserer Reise durch die katholische Welt im Osten Deutschlands. Mit dem Erbe der DDR ist sie behaftet, die Welt dort, und die Menschen haben mit den Folgen noch heute zu kämpfen, aber sie finden kreative Lösungen darauf. Alles zum Nachhören und zum Nachlesen finden Sie auch nochmal bei uns im Internet auf domradio.de. Am Mikrofon war Christoph Paul Hartmann. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.